Und da habe ich gesagt, so, okay, jetzt probiere ich einmal eine Gründung, wo ich einfach ich selbst bin. Und wenn das nicht klappt, ist egal. Dann habe ich halt 8 Sachen, die nicht geklappt haben. Und es war mir wirklich irgendwie so ein bisschen egal. Wir wurden immer gefeiert. Und auf einmal machen wir so eine Sache, die wir mit vollem Herzen reingießen, die nicht mal irgendwie monetäre Absicht hatte. Und auf einmal drehen sich alle Medien, die uns zuvor gefeiert haben, um und erklären uns zum Loser des Tages auf spiegel.de und sonst irgendwas. War ja wirklich überall. Und das war so, wo ich gemerkt habe, zukünftig will ich in meinem Leben eigentlich nicht gesteuert werden von positivem Feedback oder negativem Feedback.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcasts, zu einer ganz besonderen Ausgabe. Das ist quasi eine Jubiläumsedition. Das ist die 50. Folge. Tada! Nach unterschiedlicher Zählweise komme ich an dieser Stelle auf 50 Folgen. So ist es fortlaufend nummeriert. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich dieses kleine Jubiläum mit einem Gast zelebrieren kann, den ich schon sehr lange in den Podcast holen möchte. Und jetzt ist er endlich da. Waldemar Zeiler. Man könnte das ganz kurz zusammenfassen. Waldemar hat 7 Unternehmen in den Sand gesetzt und ist am Ende trotzdem Millionär geworden. Oder ist er das vielleicht doch nicht? Das Geheimnis werden wir lüften. Wir werden über Einhorn sprechen, wir werden über Tiefpunkte sprechen, wie er sich daraus gearbeitet hat, welche Learnings er mitgenommen hat. Wir haben im Gespräch auch festgestellt, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Eine Vergangenheit, die locker 10 Jahre zurückreicht, also eine gemeinsame Vergangenheit. Wir werden aber auch viel über die Sonne reden und was es damit auf sich hat und wie ihr alle mithilfe der Sonne in Zukunft Geld sparen könnt, noch besser Geld verdienen könnt. Auch das Geheimnis werde ich mit Waldemar lüften. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wie immer, lasst einen Daumen da, kommentiert, erzählt euren Freunden davon und jetzt viel Spaß beim Hören. Los geht's!
Ich höre dich noch nicht.
Noch nicht?
Warte mal hinzu. Jetzt höre ich dich.
Hast du Wackelkontakt gehabt?
Wackel, ja.
Ach, wackelt. Aber hörst du das?
Jetzt höre ich dich.
Das ist meine Podcast-Stimme.
Das ist ja wirklich im Porno hier.
Ja. Da kennst du dich mit aus.
Ja.
Willst du den Podcast vielleicht anmoderieren?
Wie? Warum?
Nö, was? Weil du jetzt schon so schön angefangen hast, ist ja wie im Porno hier.
Ich weiß nicht, ob ich damit eröffnen möchte.
Zu spät.
Oh, das war schon live.
Waldemar, herzlich willkommen im Goodcast.
Schön, endlich hier zu sein.
Ich habe gerade eben, als wir so den Kaffee gemacht haben und ein bisschen gesprochen haben, ja, da habe ich mir überlegt, ich steige anders ein, als ich es geplant hatte.
Oh, feier.
Oh, toll. Mit folgender Frage. Wann hast du für dich beschlossen, doch kein Millionär zu werden?
Also ich glaube, ich muss jetzt ehrlich sein.
Das wäre gut. Ist generell gut.
Und ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung gefällt habe. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, nachdem ich 7 Unternehmen gegen die Wand gefahren habe, mit dem Ziel, dauernd Millionär sein zu wollen, ich glaube, das war so der Selbstwert-Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, so, Alter, du schaffst das einfach nicht. Und vielleicht bist du auch nicht gut genug oder whatever. Und also da war ich wirklich am Boden und ich war einfach bereit, jeden fucking Sales-Job anzunehmen, um einfach Kohle zu machen.
Hast du aber nicht, oder?
Tatsächlich war ich im Bewerbungsverfahren bei Zanox damals. Für einfach einen Sales-Job. So Key-Account.
Was verkauft Zanox?
Zanox war damals so riesig, es war so ein Affiliate-Bude, die Springer gekauft hat. Und damals war Affiliate richtig big, big, big. Genau. Und deswegen, ich habe eher nicht dran geglaubt. Und als ich dann gesagt habe, fuck it, ich mache jetzt das, was ich liebe, oder folge meinem Herzen, dann bin ich zumindest auf dem Papier Millionär geworden. Wir haben uns ja selbst enteignet bei Einhorn, wie du vielleicht weißt. Aber dann hat es geklappt. Aber ich musste es erst loslassen.
7 Unternehmen?
Ja.
Wie hast du das überwunden? Das ist total verrückt, weil wir rollen jetzt im Grunde von hinten auf. Weißt du, ich taste mich immer vorwärts und dann reden wir hinten, am Ende reden wir dann darüber, wie hast du es überwunden? Aber dann eben so.
Ja, das ist, passiert manchmal.
Wie hast du es überwunden? Also es ist ja eine spannende Frage für alle Leute, die uns jetzt zuhören und sich denken, boah, ich habe auch voll Bock, ein Unternehmen zu gründen. Eine Sache kann man ihnen, glaube ich, sicher sagen, so, du fällst erstmal auf die Fresse. Sehr wahrscheinlich, nicht 100%, aber wie überwindet man das 7-mal?
Auch das, also das war keine bewusste Entscheidung. Ich konnte einfach nicht anders. Ich war in Festanstellung, wurde ich immer nach 7 Monaten gekündigt oder ich habe gekündigt. Es war für mich einfach nicht aushaltbar. Und dann habe ich gegründet. Und ja, und für mich so ein gutes Beispiel, der Gründer von Dyson, von diesen Staubsaugern, der war pleite mit über 50. Alle haben ihn total für einen Loser gehalten, er hat nichts hinbekommen, scheinbar. Aber er konnte einfach gar nicht anders. Er hat einfach weitergemacht. Und ich glaube, bei mir ist es auch so. Ich hatte Glück, dass jetzt mit Einhorn geklappt hat, aber wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich trotzdem weitergemacht. Ich glaube, das ist einfach, ich kann nicht in so einem Angestellten-Dasein, vielleicht gibt es inzwischen coolere Jobs, aber das Spektrum, das damals da war, das geht nicht. Ich muss die Metaperspektive haben und zumindest damals haben immer alle zu mir gesagt, in der Beratung oder sonst wo, so Waldemar, so der Partner zu mir nach der Weihnachtsfeier, also beim Taxi zurückgefahren, der so, Waldemar, das, was du willst, ist mein Job. Und das geht bei uns nicht so schnell. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann kannst du ja gründen. Ich so, okay.
Ja, der war bestimmt betrunken. Das war so, Waldemar,
was du mich so. Nee, der war richtig cool. Es war wirklich eine der coolsten Unternehmensberatungen, die ich kenne. Shoutout to CPC Unternehmensmanagement AG. Also der war cool. Und der hat das ernst gemeint, dass er gesagt hat so, das wird hier so nichts, aber ich schätze wirklich deinen Entrepreneurial Spirit und ich glaube, es ist besser für dich, wenn du gründest. Und ja, den Rat habe ich auf jeden Fall befolgt.
Das ist gut. Ich hatte einmal in meinem Leben so ein Vorstellungsgespräch mit einer Bewerberin bei uns. Die saß vor mir und die hat die ganze Zeit erzählt und hat erzählt. Und irgendwann meinte ich zu ihr, also mit uns wird das nichts, aber ich habe eine richtig gute Idee für dich. Du hast jetzt so viel erzählt, mach mal selber. Oh ja, ist eine gute Idee. Dann ist sie echt rausgegangen. War eigentlich eine gute Kandidatin, aber war in dem Moment besser. Glaubst du, dass das was ist, was du in dir drin trägst, dieses Weitermachen? Und wenn ja oder nein, warum oder warum nicht?
Ich weiß nicht, ob das Weitermachen beschreibt das für mich nicht so richtig. Das ist für mich inzwischen ist die Art von Gründung, die ich suche und das, was ich mache, ist für mich viel mehr Kunst. Und das ist wie ein Künstler, der halt Bilder malt. Und dann sagst du, warum machst du immer weiter? So, was meinst du mit immer weiter? Ich male halt ein Bild und mir ist danach und ich setze mich hin und ich male ein Bild. Und so geht's mir auch. Irgendwie, da reifen Ideen. Ich sehe überall Ideen. Und früher, als ich noch jung war, habe ich einfach alles gemacht. Und so, oh cool, ich finde eine Lösung drauf, also gründe ich ein Business. Und heute lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit mit der Erfahrung. Aber letzten Endes ist es so, es packt mich. Und dann habe ich Bock drauf, das umzusetzen. Und keine Ahnung, ist keine bewusste Entscheidung.
Man muss die Frage präzisieren. Woher kommt die Selbstsicherheit, das machen zu können?
Also inzwischen kommt sie daher, dass ich eben das so oft gemacht habe und einfach weiß, irgendwie klappt das. Und wenn es nicht klappt, ist auch okay. Aber irgendwie klappt es doch. Also die Frage ist immer, wann ist man erfolgreich? Wir haben eine sehr einseitige Definition von Erfolg, zumindest bei Unternehmen irgendwie oder Startups. Und für mich ist ein Erfolg schon, wenn ich irgendwie eine Idee habe und sie umsetze und irgendwie eine Welle machen kann. Und dann sieht man, ob das irgendwie funktioniert. Und nur weil der Markt das vielleicht gerade nicht will, heißt das für mich noch lange nicht, dass es eine nicht erfolgreiche Idee ist. Und I don't know, aber am Anfang, das war es eine sehr berechtigte Frage. Vor allem die allererste Gründung, weil ich komme aus der Sowjetunion. Das heißt, ich habe keinerlei unternehmerische Prägung. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und damals sozusagen hatte ich im Abitur eine Art Geschäftsidee. Ich wusste gar nicht, dass es eine Geschäftsidee ist. Und da hatte ich zum Glück eine erwachsene Person, die zugeheiratet war, ein Deutscher, der eine Werbeagentur hatte. Und der hat das gesehen und der hat gesagt so, hey, das, was du da hast, das ist eine Geschäftsidee. Warum verfolgst du das nicht weiter? Warum machst du nicht ein Logo, eine Webseite und machst einfach ein Business draus? Meldest eine GbR an und whatever. Und das war für mich so wirklich das Aha, krass. Das war für mich so krass. Das war wirklich wie ein Virus, der mich befallen hat. Und danach war ich einfach süchtig nach diesem Erlebnis. Ich gesagt habe, das stimmt, das ist nicht so ein Bullshit wie in der Schule, wo du irgendwelche Bullshit-Projekte machst, die alle in den Papierkorb wandern und danach ist eine Note weg und dann ist es weg. Und du denkst so, hey, ich habe so viel Herzblut da reingeschickt. Ihr schmeißt das einfach weg und gibt es eine blöde Note. What's that? Und dann zu merken, so, ah, okay, in der Erwachsenenwelt nennt man das Unternehmen, wenn man aus einem blöden Schulprojekt tatsächlich irgendwas macht, was Sinn hat für die Welt und für einen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja mega einfach. Let's do it again and again and again.
Es ist schon klar, dass ein Typ, der in Unterhosen mit Blumen rumläuft, nackt von der Erwachsenenwelt redet, nicht so richtig matcht.
Du spielst jetzt auf mein Video an, auf mein Crowdfunding-Video.
Ja, ich spiele darauf an, dass viel von dem, was ihr macht oder was du machst, schon auch so einen infantilen Anschlag hat.
Ja, das hört sich ja fast wie eine Beleidigung
an. Nein, für überhaupt mich ist das nicht. Okay.
Okay.
Sorry, ich finde es voll geil. Nein. Ich finde es total gut, dass es so ist, weil sehr wünschenswert, ist ja voll geil, ein bisschen schizophren auch, aber trotzdem voll geil, dass man es schafft, vernünftig Business zu machen und trotzdem das innere Kind zu bewahren. Ja. Scheint mir eine Riesenkunst zu sein.
Ja, das total. Und das war lange nicht so. Ich muss sagen, dass es vor Einhorn nicht so war. Da habe ich versucht, besonders erwachsen zu sein, besonders seriös zu sein, kurze Haare, randlose Brille, Anzüge aus der Beratung und möglichst eloquent sein und so. Das ist natürlich
auch so. Was hat der Waldemar, was hat er so für Sätze gesagt?
Skalieren ganz viel. Natürlich immer skalieren. Du musst ganz viel skalieren. Ich war in der Startup-Szene, du warst ja auch irgendwie Team Europe und Rocket Internet. Und da war natürlich ganz skalieren und vor allem auch, da ist noch viel beweisen gewesen, weil ich bin Migra-Kid und sozusagen, das ist ja nicht meine erste Sprache gewesen, sozusagen, da hast du voll versucht, irgendwie allen zu beweisen, dass man da besonders schlau ist. Aber ja, das war sehr, sehr erwachsen und dabei war ich sozusagen am liebsten Kind, irgendwie privat, mit Freunden, zu Hause. Und erst mit Einhorn, das habe ich tatsächlich meinem Mitgründer Philipp Siefer zu verdanken bei Einhorn, der das Kind aus mir rausgekitzelt hat, weil er ganz selbstverständlich Kind ist. Und da hat er mir zum Einhorn-Crowdfunding-Video ein Einhorn-Kostüm geschenkt. Und wir hatten da wirklich eine lange Debatte, was ich gesagt habe, so scheiße, wenn ich jetzt dieses Einhorn-Kostüm anziehe. Also damals habe ich drüber nachgedacht, ne? Jetzt stehe ich nackt vor auf dem Balkon, aber damals habe ich voll drüber nachgedacht und gesagt, scheiße, dieses Video ist dann draußen und ich kann danach nie wieder irgendwas Seriöses machen, wenn ich im Einhornkostüm auf YouTube zu finden bin, forever. Da habe ich gesagt, so, nee, ich habe total Bock drauf und ich will ja was anderes machen und wir wollen, Einhorn haben wir ohne Investoren gemacht und so und ich wollte wirklich so viel von mir wie möglich da reingeben. Ja, und das ist, viel von mir ist eben auch Comedy, Schauspiel, Blödsinn machen, sich verkleiden. Und da habe ich wirklich allen meinen Mut zusammengefasst, um dieses Crowdfunding-Video in Einhornkostüm zu machen. Und seitdem ist voll der Knoten geplatzt. Und ich sag mir, fuck it. Also wenn irgendjemand mich deswegen verurteilt oder keinen Bock hat, das ist die beste Selektion von Businesspartnern, die man haben kann.
Ist vielleicht aber auch eine Frage der Flughöhe, oder?
Wie meinst du das?
Ich meine es so, dass es ab einem bestimmten Moment einfach, als wenn du 7-mal auf die Fresse gefallen bist, dann tankst du ja, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du Selbstbewusstsein tankst. Also weißt du, beim ersten Mal ist die Wahrscheinlichkeit noch relativ gering, beim zweiten Mal, und es wird immer größer. Und beim 7. Mal, so wie du es beschrieben hast, denkst du dir, ist mir eigentlich auch egal, ich will weitermachen. Und dann hast du ja für dich selber einen Standing gefunden, wo du sagst, ist mir doch egal, was die Leute denken, wenn ich hier im Einhornkostüm durch die Gegend renne. Hättest du beim ersten Mal auch nicht gemacht, oder?
Das war die Frage, ob das aus einem Punkt irgendwie der maximalen Selbstwertgefühls oder des, das fällt mir das Wort nicht ein, Selbstbewusstsein, genau. Ich glaube, das war eher so eine Mischung, dass ich gesagt habe, so, es ist eh alles, also alles hat nicht geklappt bisher. Also mir war es scheißegal, am Anfang so ein bisschen, ob jetzt Einhorn klappt oder nicht, aber wenn, will ich wirklich alles von mir reingeben. Wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich wenigstens, okay, dann hast du den Proof of Concept, ob du wirklich kein Gründer bist. Weil davor habe ich immer so versucht, das so professionell und so zu machen wie alle anderen irgendwie. Ganz viele Gründungen, weil ich bei Rocket Internet, die kamen alle von der WHU und so weiter. Und ich wollte dann irgendwie da dazugehören und ich wollte irgendwie immer jemand anders sein. Und da habe ich gesagt, so, okay, jetzt probiere ich einmal eine Gründung, wo ich einfach ich selbst bin. Und wenn das nicht klappt, ist egal. Dann habe ich halt 8 Sachen, die nicht geklappt haben. Und es war mir wirklich irgendwie so ein bisschen egal.
Hast du einen Plan B gehabt? Wärst du wieder zurückgegangen?
Wohin?
Nimm wieder zurück zum alten Waldemar. Hättest du gesagt, geil, ich zieh wieder einen Anzug an.
Ach, keine Ahnung, hätte, ich weiß nicht, aber es
gibt. Ist wie so ein Plan B, weißt du? So, okay, ich gebe mir das jetzt mal mit dem Einhornkostüm, aber wenn es nicht klappt, dann bin ich halt der Alte.
Ich glaube, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach und es hat sich cool angefühlt. Also ich glaube, ich bin da einfach zum allerersten Mal in meinem Leben nicht so planerisch nach vorne. Normalerweise denke ich immer so, oder dachte ich immer, wenn du das und das schaffst, dann wirst du glücklich. Wenn du dann und dann, dann kommst du immer so down, habe ich irgendwie so ferne Ziele gehabt. Ich war nie im Moment. Und das war zum ersten Mal, wo ich gesagt habe, so, just enjoy the ride. Ja, Gründen ist so fucking anstrengend. Das macht also wirklich, dann musst du es wenigstens genießen und du selbst sein dürfen. Sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Und das war so, dass ich dann immer mehr Momente hatte, wo ich gemerkt habe, so, oh, ich fühle mich gerade am Leben. Ich bin gerade wirklich präsent und ich darf so sein, wie ich bin. Und natürlich, als dann der Erfolg kam, und das auch noch gefeiert wurde und das Feedback kam ja sofort auf das Crowdfunding-Video, das ist ja überall gewesen. Wir waren sofort irgendwie zweiter Tag RTL 2 News, wir waren Höhle der Löwen, wir waren RTL, wir waren vom Spinner zum Gewinner, Doku auf Kabel 1, wir haben Kampf der Startups gewonnen, wo hier der liebe Philipp Westermeier noch in der Jury saß und Titus und so. Und es war einfach nur, es war ganz normal, dass jeden Tag Fernsehen oder irgendwie Journalistinnen da waren. Es war einfach crazy.
Wie hast du es verarbeitet?
Diese Hybris meinst du dann, die man so bekommt? Und so, die habe ich verarbeitet, als ich dann richtig auf die Fresse bekommen hat, wo sich die Presse komplett umgewandelt hat. Denn das war, als wir das Olympiastadion gemietet haben. Mhm. Und deswegen waren wir so krass überrascht davon. Wir wurden immer gefeiert. Und auf einmal machen wir so eine Sache, die wir mit vollem Herzen reingießen, die nicht mal irgendwie monetäre Absicht hatte. Und auf einmal drehen sich alle Medien, die uns zuvor gefeiert haben, um und erklären uns zum Loser des Tages auf spiegel.de und sonst irgendwas. Das war ja wirklich überall. Und das war so, wo ich gemerkt habe, wow, krass. Also erstens habe ich Therapie danach gebraucht und alle mögliche Hilfe, weil wir waren wirklich am Boden. Und zweitens war aber das super lehrreich zu wissen, so hey, zukünftig will ich in meinem Leben eigentlich nicht gesteuert werden von positivem Feedback oder negativem Feedback. Das war für mich so ein krasses Learning, zu sagen so, ey, ist geil, die Leute können dich feiern, die können dich aber auch richtig niedermachen. Dabei bist du immer noch der gleiche geblieben. Das heißt, du musst viel mehr in dich vertrauen und wissen und sagen, was ist eigentlich mein Nordstern? Warum mache ich Sachen? Selbst wenn Gegenwind kommt, selbst wenn Lob kommt, sich davon nicht zu sehr treiben zu lassen, sondern bei sich zu bleiben. Und das war eine krasse innere Reise, die ich dann auch nach Olympia angefangen habe. Dann habe ich auch so eine Art Trauma-Training gemacht bei Thomas Hübel, Timeless Wisdom Training, und meditiert und gelernt, wieder zu fühlen, meinen Körper zu spüren. Also es war eine ganz aufregende Reise und dafür hat es aber gebraucht, eben dieses absolut gefeiert werden auf den Covern von krassen Zeitschriften, sein Business Punk, sonst irgendwas. Wir waren auf 3 Covern in diesem Jahr, das war einfach Wahnsinn. Und dann total gehatet zu werden und auf der Straße beschimpft zu werden, um zu merken, so hey, am Ende braucht es dich und du bist immer noch da, egal was die anderen sagen und was machst du mit dir.
Du wurdest auf der Straße beschimpft?
Ja, also es war richtig wild zu diesen Zeiten und krasseste war, glaube ich, als Philipp mit seiner Frau und seinem Kind den Kinderwagen durch Kreuzberg schub und dann jemand rüberschrieb, du Haarsohn. Und das war richtig crazy.
Aber kannst du kurz sagen, warum? Ich will mich da gar nicht so drin vertiefen, ist mir zu negativ, aber warum?
Vielfältige Gründe, glaube ich, weil viele angenommen haben, wenn Unternehmer sich ins Politische wagen, dann geht es ihm doch praktisch eigentlich nur um Profit und sie wollen irgendwie Macht und Profite und sozusagen das Ehrliche dahinter, dieses eben, dass wir Social Entrepreneurs sind, dass wir ein Verantwortungseigentum sind, dass wir eine ganz andere Schlag von Wirtschaft sind, das hat sich niemand angeschaut, sondern nur guckt hier die zwei Unternehmer an, die mieten ein Stadion ausverkauft mit 70.000 Menschen und wollen Petitionen abschicken. Und das da alles andere hat gar nicht mehr Sinn gemacht. Also es ging wirklich um uns, dass wir zwei Unternehmer das gemacht haben. Und das war schon wild, obwohl wir das ja wirklich mit Fridays for Future Berlin gemacht haben, die Scientists for Future. Wir hätten dort, Ziel war es, sozusagen WissenschaftlerInnen so zu feiern wie Rockstars und wirklich Petitionen zu verabschieden, nachdem irgendwie eine Maya Göpel spricht und so weiter. Aber all das war egal, sonst war wirklich dieses Feindbild Unternehmer. Mhm. Das hat dann praktisch, ja, diese Medien dann so fasziniert. Ja, aber es war trotzdem ausverkauft, das war das Lustige, es war ja trotzdem ausverkauft. Und sagen die negativen Stimmen.
Die sind gekommen, um euch zu beschimpfen.
Ja, genau. Also ich dachte das wirklich. Ich dachte wirklich, wenn das stattfindet, dann gibt es davor irgendwie eine Gegendemo oder sowas. Es war wild.
Es ist krass, wo das herkommt. Also ich habe das an anderer Stelle mit Annalena von Hohenberg gesprochen, von Hey Date. Dieses Selbstverständnis, Menschen zu beschimpfen, oder? Also echt krass. Also einfach auch jemanden auf offener Straße zu beschimpfen mit einem Kind, im Kinderwagen zu sagen, du bist jetzt das und das. Echt merkwürdig. Schlechte Kinderstube.
Ja, ich weiß, ich glaube, da ist unsere Gesellschaft gerade. Ich glaube, das ist jetzt noch schlimmer. Und ich glaube, unsere Nervensysteme sind alle so am Anschlag. Die Menschen können einfach nicht mehr. Also wir sind nicht gemacht für diese Art von Welt und diese Digitalität und diese ständige Beschallung und so. Und wir können das einfach nicht mehr halten. Deswegen sind wir so maximal getriggert. Und für mich ist das gar kein so ein individuelles Phänomen, sondern wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir Ambiguität und Komplexität nicht mehr halten können und wir einfach wie kleine Kinder ausbrechen. Und kleine Kinder schreien, hast ja auch Kinder, würdest ja auch einem 3-jährigen Kind, das dich anschreit oder schlägt, nicht irgendwie Vorwürfe machen. Und ich glaube,
wir sind so überfordert, dass wir sehr oft jetzt in diese Alter zurückfallen und ich versuche das mit viel mehr Weichheit zu sehen und vor allem nicht mehr so persönlich zu nehmen. Das ist manchmal schwierig, wenn das, die eigene Tasse gerade sehr klein ist, ist das schwierig, aber ansonsten habe ich viel öfter jetzt auch irgendwie so ein Empathie für Menschen, die sich so verhalten, weil ich merke so, oh fuck, die müssten, deren Rucksack muss so groß sein, die müssen gerade so überfordert sein, dass sie einfach planlos, die kennen mich ja nicht. Also ist ja was anderes, wenn ein alter Freund dich irgendwie beschimpft, aber wenn jemand, der dich nicht kennt, so beschimpft, dann ist es so, fuck, die Person hat gerade richtig viel zu tragen und ist mega überfordert und du bist jetzt einfach das Ventil, wo sie es rauslässt. Aber schön ist das natürlich trotzdem nicht. Als Gesellschaft müssen wir gucken, wie wir da rauskommen. Wir brauchen mehr Dialog und weniger Anschreien.
Ja. Ja, und vor allem wahrscheinlich große Herzen, weil also Mitgefühl und Empathie aufzubringen für Menschen, die den Nazi-Höcke wählen, da fällt es mir schon echt schwer. Muss ich wirklich sagen. Und gerade mit Blick auf die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern, die jetzt vor uns stehen, oh ja, da müssen wir alle schon echt mit viel, viel Liebe aufbringen, um denen mit offenem Herzen gegenüberzustehen und trotzdem die Leute zu umarmen und abzuholen.
Ja.
Oh Gott. Okay,
ja, aber was die Frage ist ja sozusagen, was willst du machen? Wir sind ja eine Gesellschaft. Und wir werden ja diese Menschen nicht ausweisen aus Deutschland. Das heißt, sie bleiben weiterhin Teil der Gesellschaft. Und wenn du Menschen nicht ausweist, das wollen wir überhaupt nicht, das ist ja das, was sie wollen, was sie ihnen vorwerfen, dann müssen wir in den Dialog gehen. Weil du kannst nicht Menschen, Teile von Menschen in einem Land haben, mit denen du nicht redest. Und das ist schwierig, das ist total schwierig. Aber am Ende, um wieder zusammenzukommen, um Leute auch wieder zu reintegrieren in die Gesellschaft, muss ein Dialog her. Und ich verstehe aber auch total, dass das schwierig ist. Und ich verstehe vor allem Zielgruppen, die davon extrem betroffen sind, die selbst angefeindet werden, die extreme Traumata davon haben. Das kann man nicht erwarten, sondern es müssen eher wir, die privilegiert sind, die nicht jeden Tag sagen, diese Mikroaggressionen erleben müssen, die müssen in die Handlung kommen und Sachen unternehmen und machen und Brücken bauen. Aber es ist gerade wirklich schwierig. Wie gesagt, unsere Nervensysteme sind am Anschlag und keiner hat gerade Kappa gefühlt.
Vielleicht setzen wir uns mit ein paar anderen Leuten in den Bus und fahren einfach mal nach Thüringen, nach Sachsen-Anhalt und reden dort mit denen. Ah, Sachsen-Anhalt stimmt gar nicht, nach Thüringen, Sachsen und Brandenburg und reden ein bisschen mit den Menschen auf dem Marktplatz.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist es nicht. Du musst, glaube ich, langfristig. Wir müssen da hinziehen.
Dahin ziehen?
Ja, ja. Also eine einzige Busfahrt ändert gar nichts. Aber du musst, glaube ich, um langfristige Beziehungen aufzubauen, und das kennen wir sozusagen von unseren Businesses, wenn wir tatsächlich irgendwas in unserer Lieferkette bei Kautschuk, bei Kondomen verändern wollen, dann reicht eben nicht einmal im Jahr ein Besuch dorthin, sondern wir haben wirklich monatelang dort verbracht. Ich selbst auch in der Anfang der Gründung war monatelang dort. Und bis heute haben wir sehr enge Beziehungen, weil wir einfach sehr viel Zeit dort verbringen. Und ich glaube, so ist es auch. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr vermischen und mehr Leute müssen da hinziehen, hat noch keiner Bock, aber wenn man es ernst meint, wäre das. Wir müssen wirklich hinziehen und sagen, wir sind da, wir sind dein Nachbar. Du findest es scheiße und nach einem Jahr reden wir vielleicht ein Wort, nach zwei Jahren drei Wörter und nach fünf Jahren wechseln wir ein paar Sätze und nach 10 Jahren führen wir eine schöne Unterhaltung.
Und Kasten Bier mitbringen, ohne Klischees zu bedienen.
Ja.
Aber das sieht man nicht in einem Podcast, wie ich schelmisch vor mich hingrinse. Was ist denn dein Nordstern?
Ha. Ich glaube, ich bin immer noch auf der Suche danach. Ich glaube, ich werde, und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie aufhört. Ich mag das auch, irgendwie zu suchen. Es ist mega frustrierend, aber ich mag das auch. Und gerade finde ich zum Beispiel das japanische Lebenskonzept Ikigai super, dass ich sage, okay, wie kann ich etwas finden, wo eben diese vier Kreise zusammenkommen, eine Schnittmenge bilden, die dann Ikigai heißt, aber das ist, was braucht die Welt? Was liebst du? Was kannst du gut? Und wofür wirst du bezahlt? Und wenn diese vier Sachen zusammenkommen, dann in der Mitte, das ist ideal. Und das versuche ich zu verfolgen. Auch jetzt zum Beispiel mit meiner Neugründung 2Horn Energy. Wir versuchen ein Kohlekraftwerk mit 3 Millionen Balkonkraftwerken zu ersetzen. Wir haben gerade ein Crowdfunding. Und das ist der Versuch, weil das ist etwas, was ich diese Kampagnen und dieses Inspiration und dieses systemische Denken und Umbruch, das macht mir Spaß und ich glaube, das braucht die Welt, gerade für die Energiewende. Aber ob die Welt dafür zahlt, das finden wir gerade raus im Crowdfunding und es ist auf jeden Fall eine schwierigere Kiste.
Also ich stelle mir das so vor, du bist tagsüber durch die Stadt geschlichen, hast probiert, den Nordstern zu finden und hast dabei festgestellt, verdammt, es gibt hier unglaublich viele Balkone und da sind keine Solaranlagen drauf. Und dann hast du dir gedacht, das ändere ich. War das so?
Nee.
Mann.
Nee.
Da habe ich die Geschichte drum umgesponnen.
Ja. Nee, so war das nicht. Ich glaube, zum einen, ich bin einfach notorischer Gründer. Und ich habe jetzt 8 Jahre lang abstinent gelebt bei Einhorn. Und das
abstinent war, in Form von, ich habe nichts gegründet.
Genau. Ja. Genau. Und
Das ist so in mir drin. Also die ersten 2 Jahre eines Unternehmens, das ist das, wo ich aufblühe, wo ich am besten wirksam bin und beitragen kann. Und das habe ich aus verschiedensten Gründen bei Einhorn nicht gemacht, 8 Jahre. Und es war jetzt einfach an der Zeit, ich musste jetzt was gründen. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war schon, dass ich gesagt habe, okay, ich will diesmal noch größeren Hebel ansetzen, weil wir mit Einhorn sehr viel geforscht in der Arbeitswelt, in den Lieferketten, auch Inner Work und haben da auch wirklich als Leuchtturm für ganz viele andere Unternehmen und die Wirtschaft, glaube ich, spannende Sachen herausgefunden und geteilt. Und jetzt wollte ich was Konkretes machen zu einem bestimmten Thema und es war eben die Klimakrise und ich habe gemerkt, so fuck, niemand fühlt sich richtig wirksam in der Klimakrise. Sondern du denkst so, was soll ich denn machen? Die Politik macht nichts, die Unternehmen machen nichts. Und vielleicht kannst du noch, wenn du ein eigenes Haus besitzt, dir irgendeine Photovoltaikanlage draufbauen. Aber sonst, so die Mehrheit der Deutschen, die wohnen nur mal zur Miete, die können nichts machen. Und dann ist eher zufälligerweise ein Kumpel von mir, der so ein Camper-Typ ist. Der hatte so eine Photovoltaik, so eine ausklappbare Photovoltaikanlage dabei, so ein Leichtmodul. Und der hat es dann vom Auto, vom Van geholt und dann einfach angeschlossen auf dem Balkon. Ich dachte so, oh mein Gott, was machst du da? Das ist schwarze Magie. Wie kannst du irgendwas in die Steckdose stecken? Da kommt doch nur was raus. Und der hat nur gelacht und hat mich dann in das Thema eingeführt und gesagt hat so, ey, Waldemar, das ist so easy. Du stellst das hin bis 600 Watt in Deutschland, kannst du das ohne Elektriker einfach reinmachen und dein Stromzähler läuft langsamer, du sparst Geld und bist Teil der Energiewende. So ein No-Brainer. Und ich so, warum hat das dann nicht jeder Balkon? Und dann bin ich da rausgegangen, habe wirklich in den Städten geguckt, vor allem in Berlin und wirklich, es hing nirgends. Da habe ich gesagt, das macht doch keinen Sinn, du sparst Geld. Also what's in it for me? Total egoistische Gründe, die Klimakrise kann dir egal sein, da müsstest du schon das Ding haben. Und zusätzlich sozusagen kannst du was tun und CO2 sparen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das Thema cool und sexy machen, weil Balkonkraftwerke gibt es ja schon lange und ich danke allen Vorreiterinnen, die dafür gekämpft haben, das ist wirklich eine längere Geschichte, aber es hat es irgendwie nie in den Mainstream geschafft, aus verschiedensten Gründen, wir haben gesagt, okay, dann lass uns Zweihorn Energy gründen und wir versuchen es zum einen cool und sexy zu machen und zum anderen versuchen wir diese Hürden, die es gibt, irgendwie zu meistern oder den Menschen Hilfestellung zu geben, diese Hürden nicht mehr so groß erscheinen zu lassen.
Welche Hürden?
Die Hürden sind vor allem, dass du ein Jahr von deinem Vermieter brauchst.
Ist das so?
Das ist so.
Weil ich außen quasi an die Fassade ran muss.
Genau. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Das ist auch schon praktisch das liegt in der Pipeline für ein neues Gesetz, wo das in die privilegierten Maßnahmen aufgenommen wird, sodass ein Vermieter nicht mehr einfach Nein sagen kann, schon gar nicht aus Ästhetikgründen. Und das ist sozusagen einer der größten No-Gos. Und ich hoffe, dass das politisch in den nächsten Monaten fällt. Selbst wenn du keine Veränderung an der Fassade machst, das ist ja das Lustige, weil zum Beispiel unsere Leichtmodule kannst du mit einem Gurt einfach an den Gitterbalkon machen und dann einfach in die Außensteckdose stecken. Also das ist, glaube ich, aus meiner Sicht einer der größten Faktoren. Zweiter Faktor ist, dass du eine Außensteckdose brauchst. Nicht alle haben eine Außensteckdose auf dem Balkon. Es gibt aber Flachkabel, also es gibt durchaus andere Möglichkeiten.
Wollte gerade sagen.
Genau, aber das ist auch nicht so easy, weil Flachkabel dürfen nicht jetzt bei einer Öffnung sein, bei einem Fenster, dass du die ganze Zeit auf und zu machst.
Du steckst voll in der Regulatorik drin, ich merke das schon.
Ja, genau.
Und weil ich denke so, mir doch egal, ziehe ich ein Kabel durch.
Ja. Und es sind einfach ganz viele Mythen drin, weil es ist kein bekanntes Produkt. Es ist nicht so, als ob wir den nächstbesten Toaster verkaufen. Toaster hat man schon zigmal gekauft und sagt, ja, okay, das probiere ich mal aus. Sondern es ist so, die meisten Menschen wissen gar nicht, was das ist. Die denken sich, ach wie, die wissen eben zum Beispiel gar nicht, dass man in die Steckdose auch Strom reinbringen kann. Die wissen nicht, was ein Kilowatt ist. Weißt du, was ein Kilowatt ist?
Ja, ich messe die Leistung.
Ja, klar, aber wie viel kannst du mit einem Kilowattstunde betreiben?
Ich weiß es ungefähr, erzähl erstmal weiter, dann bringe ich da meine Anekdote rein.
Genau, und das ist.
Aber das stimmt, die Leute haben keine Vorstellung davon, was du damit nutzbar machen kannst.
Genau, und was bringt das irgendwie? Das habe ich auch erst, nachdem ich unseren Prototyp jetzt angeschlossen habe an meinem Balkon und ich habe letzten Monat habe ich 10 Kilowattstunden geerntet mit 300 Watt, mit zwei Panels, a 150 Watt. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und dann habe ich nachgeschlagen und gesagt, was kannst du mit einer Kilowattstunde betreiben? Und das sind zum Beispiel 50 Stunden Laptop arbeiten. Oder du kannst 2,5 Tage deinen Kühlschrank betreiben. Und dann war es so, ach krass, okay, das kann ich also mit 10 Kilowattstunden jetzt machen.
Genau, aber ich glaube, kann ich ganz kurz anhören?
Ja, bitte.
Ich glaube, dass man Folgendes erklären muss. Also vielleicht ganz kurz meine Anekdote und dann, weil auch da habe ich ganz lange gehangen und du kannst es jetzt nochmal gerade stellen. Wir haben Wohnmobil. Und wir waren mit dem Wohnmobil ein halbes Jahr unterwegs in Europa und wir stehen meistens frei. Das heißt, wir brauchen Solar. Also haben wir jetzt erst so ein Faltpanel gehabt, so wie du es beschrieben hast, aber sagenhaft unpraktisch. Musste mal rausfalten, ja, ist alles Käse. Aber was richtig geil ist, ist, wenn du es oben auf dem Dach hast, während du fährst, generierst du Strom. Ist total abgefahren. Und als Zwischenspeicher haben wir nicht wie die meisten so eine Versorgungsbatterie, sondern von der Firma so ein großes Pack. Und das, ich saß auch immer davor und dachte so, ey, ist total geil. Guck mal, ich krieg Gänsehaut. Ist total geil. Du fährst und von oben macht die Sonne, dass dein Akku voll ist. Wie abgefahren ist denn das bitte? Deswegen, mich hast du für das Thema voll. Ich glaube, was schwierig für die Leute vorstellbar ist. Also du hast jetzt gesagt, es sind so und so viele Stunden Laptop-Nutzung.
Ja.
Ich glaube, das, was man erklären könnte, ist, du speist ja den Strom ein und weil du ihn einspeist, dreht sich in meinem Verständnis der Zähler langsamer und du hast die Kosten, die du in der gleichen Zeit verbrauchst für deinen Laptop, wieder raus. Ist das gut so erklärt?
Ja, das, du speist nicht wirklich ein. Also Balkonkraftwerke sagen, weil Einspeisen so ein Fachwort ist, dass du eigentlich Energie dann auch verkaufst. Das heißt, du speist sie nicht ins Stromnetz ein, sondern sagen, du gibst sie, das geht nur über Spannung. Du gibst praktisch, du gibst was in dein eigenes Stromnetz, also in dein Hausnetz, und deine Geräte ziehen sich das einfach. Das heißt, die nächsten Geräte, die dran sind, die gerade arbeiten, und das ist zum Beispiel immer Kühlschrank, das ist dein Wi-Fi-Router, das sind Standby-Geräte, die ziehen sich sofort diese Sonnenenergie raus und deswegen verbrauchen sie eben nichts mehr aus dem Stromnetz. Und deswegen läuft dein Stromzähler langsamer und er kann sich sogar rückwärts drehen.
Und das, da geht nichts kaputt bei?
Nein, da brennt auch nichts. Das sind auch so Mythen, die natürlich die Atom- und Kohle-Lobby jahrzehntelang gestreut hat. Weil stell dir mal vor, da ist ein potenzieller Wettbewerber, den du nicht sehen kannst, den die Leute einfach dranbringen und 15% deines Umsatzes bricht weg. Das ist einfach total krass. Also haben sie angefangen zu erzählen, wie gefährlich das ist und dass es immer brennt und so weiter. Und dabei ist 600 Watt. Dann rate mal, wie viel Watt dein Föhn hat.
800, 900, 1000, 1200?
Über 2000.
Über 2000. Ich war gerade bei meinem Laptop, da hätte ich es ungefähr gewusst.
Genau. Also ein Föhn hat über 2000 Watt und ist viel gefährlicher, wenn es überhaupt, und Balkonkraftwerk ist überhaupt nicht gefährlich. Und das ist, und diese Mythen mal aufzuarbeiten, die trotzdem irgendwo in den Köpfen stecken, das ist jetzt unsere Arbeit mit der Crowdfunding-Kampagne. Und mal gucken.
Okay, das ist jetzt dein 30-Sekunden-Slot, um für diese Crowdfunding-Kampagne Werbung zu machen. Jetzt.
Willkommen, meine Damen und Herren, zur Energiewende 2.0. Die Einhörner haben sich in Zweihörner umbenannt und werden jetzt ein Kohlekraftwerk mit 3 Millionen Balkonkraftwerken ersetzen. Das geht aber nur mit dir, und zwar auf Startnext. Nur wenn wir 250.000 Euro zusammenbekommen, können wir unsere Reise fortsetzen. Und du kannst jetzt vorbestellen unter www.startnext.com. Zweihorn-Energy. Let's do it. Energy from outer space.
Das ist so geil. Ich muss nicht mal eine Pause rausschneiden. Übst du das nachts? Liegst du mal nachts im Bett? Nee.
Ich glaube, das ist das Lustige irgendwie. Wenn ich im Flow bin, ich wundere mich über mich selbst gerade. Ich habe selber gerade gesagt, wow, du hast keine Ahnung gehabt, was du sagst, aber es war klar, dass ich das jetzt durchziehe und dass das klappt, dass ich im Flow bin. Und ich wundere mich selbst darüber, aber es kommt aus einem anderen Punkt. Das ist irgendwie, das ist nichts, was ich trainieren kann. Das habe ich manchmal.
Ist das so eine Abspaltung, eine Ich-Abspaltung?
Nee, ich glaube, ich zapfe eher was Höheres an.
Ah, Outer Space, Outer Space.
Ja, das ist wirklich, vielleicht auch meine Seele. Aber es ist auf jeden Fall, ich zapfe was anderes an in dem Moment. Und dann geht's.
Lass mich nochmal nachfragen, einfach für mein Verständnis. Und damit können wir es ja auch für alle anderen mit aufrollen. Also, ich kaufe jetzt so ein Balkonkraftwerk.
Ja.
Ich finde das Wort im Übrigen total irreführend.
Das ist komisch, das ist, ja.
Scheiß Wording. Weil Kraftwerk hat schon was negativ konnotiertes. Kraftwerk, keiner will ein Kraftwerk auf dem Balkon haben.
Ja, aber die Band und so, also es hat auch was, das ist so ein typisch deutsches Wort, was irgendwie im Ausland voll funktionieren kann, wie Volkswagen.
Ja.
Kraftwerk.
Aber, ey, die Band. Weißt du, ja. Dann weißt du auch direkt, okay, die beiden, die da gerade quatschen, sind mindestens 40, wenn nicht noch älter. Oh, dann kriegst du bei einem 20-Jährigen nicht mehr verkauft.
Das stimmt.
Die Band. Okay, also ich habe jetzt so ein, wir müssen das neues Wording finden, aber bleiben jetzt dabei. Also Balkonkraftwerk, das besteht aus einem Solarpanel, das bringe ich draußen an.
Ja.
Dann gibt es ein Kabel, das Kabel führt in eine Box und das stecke ich in eine Steckdose.
Genau, also wichtig ist sozusagen, du hast die zwei Panels, die mit Solarzellen bestickt sind und die ernten den Strom, aber du musst natürlich den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln und dafür gibt es eben den Wechselrichter. Das ist eine kleine Wundermaschine, Und aus dieser Wundermaschine geht dann eben so ein Kabel und ein Stecker und das steckst du in die Außensteckdose. Und dazwischen kannst du noch so einen Adapter reinhauen und mit der App verbinden, damit du dann voll sehen kannst, oh, wie viel Strom ernte ich gerade. Also ich kann bei mir in der App gerade nachschauen, wie viel Strom ich gerade ernte und habe dann auch eine Übersicht über die Monate und Tage und es macht total süchtig zu schauen, so, oh, heute hat die Sonne geschienen, wie viel habe ich denn geerntet und dann zurückzuschauen, das ist cool. Und das ist auch cool, das ist eine coole Bildungsmaßnahme, weil du dann Bezug bekommst zu Strom und zu Energie und dann fängst du an vielleicht auch mal zu justieren und sagen so, ach, ich könnte ja zum Beispiel meinen Geschirrspüler programmieren, dass der tagsüber läuft, weil dann kann er von dem Balkonkraftwerk profitieren und das geht alles. Und dann fangen die Leute an, so, und das ist bewiesen tatsächlich, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und tatsächlich Strom dadurch einzusparen. Und wenn das eben Millionen Menschen machen, ich sag 3 Millionen, dann können wir ein Kohlekraftwerk ersetzen und das wäre schon geil. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel in den nächsten Jahren.
Woran hängt, dass es trotzdem nicht aus dem Stand geklappt hat?
Oh, ich glaube, die Leute sind gerade zu überfordert, um irgendwas ganz Neues zuzulassen. Das ist seit Corona, jetzt haben wir die Ukraine, jetzt haben wir Gaza, wir haben die Inflation, wie gesagt, unsere Nervensysteme sind eh schon total überfordert. Wir haben einfach keine Kappa mehr. Das ist ganz, ganz schwer und dann, das Ding kostet ja auch irgendwie knapp über 500 Euro und ist jetzt nichts easy, gerade in der Inflation. Und du musst dich halt informieren, weil es eben kein gelerntes Produkt ist. Es ist nicht so, hey, Kondome, bring mal raus, kennt man schon, versuche ich mal und kostet auch nicht so viel. Also, und das ist einfach schwierig. Also wir haben ganz viele Leute, denen wir es dann lange erklären, die sagen dann, ach, wie geil ist das denn? Okay. Aber da musst du wirklich im One-to-One das erzählen. Und sonst haben wir viele Leute, die irgendwie das Crowdfunding-Video sehen, was wirklich geil ist. Das haben wir zusammen mit Core Berlin gemacht. Und die sagen, ich find's super und dann vergessen sie es wieder. Und ich kenne das ja auch. Also wie viele Leute fragen mich an, sorry an die Leute da draußen, sagen, ey, kannst du das mal sharen? Geile Projekt, wo ich wirklich sage, das ist wirklich ein tolles Projekt und wirklich wichtig für unsere Gesellschaft. Aber ich habe selbst keine Kappa, das zu teilen. Und deswegen, ich kann das einerseits total verstehen und natürlich ist in mir auch das kleine wütende Kind, das 5-jährige Waldemar, der sagt, oh Mann, wieso kaufen die den Scheiß nicht? Das ist doch, ich versuche die Welt zu retten und keiner supportet mich. Also die Stimmen gibt es natürlich auch und trotzdem ist es, also man muss sagen, das ist irgendwie, wir sind jetzt irgendwie bei, glaube ich, 152.000 Euro irgendwie in 4-5 Wochen. Das ist schon eine der erfolgreichsten Kampagnen auf Start Next. Also über 100.000 zu kommen ist schon krass und wir sind das über 500 Euro, so ein teures Produkt hat niemand in Deutschland bisher im Crowdfunding gemacht. Also da muss man sich auch manchmal mal kneifen und sagen so, okay, also vielleicht steckst du dir auch die Ziele manchmal sehr hoch, das ist okay. Und manchmal muss man sie anpassen, das haben wir auch gemacht. Und insgesamt ist es okay, aber es ist halt ein bisschen, leider ein bisschen, dauert es ein bisschen länger. Aber so ist das. Und wir versuchen trotzdem unser Bestes und mal sehen, wo wir in 3 Wochen stehen.
Ich überlege die ganze Zeit, woher das kommt. Also, das mich zum einen hast du mich auf folgenden Punkt gebracht. Ich glaube, dass ganz viele von diesen Vanlifern, Vanlifer?
Vanlifer, was ist das denn?
Ja, die Leute, die Vanlife, also die im Van leben.
Ach so, Vanlife, die Vanlifer, okay.
Die Vanlifer. Ja, ich eben kreiert. Dass die mit Sicherheit ihre Solarpaneele auch nicht abbauen und die zu Hause aufhängen. Und ich frage mich gerade, warum eigentlich nicht? Ich mache es selber nicht. Okay. Ja. Deswegen komme ich drauf.
Ich glaube, es ist kompliziert. Ich meine, es macht wirklich Sinn, mein Kumpel, der hat das dann auch irgendwie oben fix auf seinen, der hat dann feste Paneele genommen, nicht mehr diese Klappbaren, damit er eben ständig da. Und das ist schon ein Aufwand, den die ganze Zeit abzuschrauben.
Ja, aber ich habe so ein Faltpaneel, habe es trotzdem nicht zu Hause aufgespannt.
Ja.
Voll blöd.
Ja.
Aber ich merke auch so ein Gefühl, und das, obwohl ich bin Ingenieur, ich bin Sicherheitsingenieur, ja, ich habe schon irgendwie einen Zugang zu dem Thema und trotzdem habe ich so ein Störgefühl bei dem Gedanken, das einzuspeisen in die Steckdose. Ich glaube, ich mache es, aber ich glaube, ich traue mich.
Ja, ich traue mich.
Das ist verrückt. Eine Frage noch, weil ich das auch noch wichtig finde, weil das ist ja eine wesentliche Information. Also ich kann es nicht einfach an die Fassade anbringen?
Nee, also sobald du an der Fassade irgendwas bohren musst und so weiter, musst du erst recht den Vermieter fragen. Es gibt ja auch coole Vermieter da draußen. Also hier auch der Aufruf an Wohnungsgesellschaften, an Hausverwaltungen, an Vermieter. Seid mal wirklich cool. Seid mal wirklich von Anfang an. Aber es wird eh kommen. Es ist wie mit den Satzschüsseln. Und irgendwann habt ihr keine Ahnung mehr und könnt das nicht kontrollieren. Seid einfach mal cool und erlaubt es proaktiv, weil ihr werdet sonst mit Klagen überschüttet. Das Gesetz kommt sowieso. Also seid mal Teil der Lösung statt des Problems. Ja, und erlaubt das einfach mal. Ich habe
Ich habe nicht um Erlaubnis gefragt. Ich habe einfach eine Steckdose mir verlegen lassen und das einfach angehängt. Aber das ist meine kleine Protestaktion. Übrigens, die meisten sind Guerilla-PV-Anlagen. Also es wird geschätzt, 400.000 registriert, aber man schätzt, dass es etwa 2 Millionen in Deutschland schon gibt. Und das heißt, die Mehrheit hängt sich das einfach hin und sagt, I don't care, verklag mich doch.
Nächste Woche kommt eine dazu. Ich sag nicht wo, aber es kommt eine dazu.
Okay.
Achtet drauf. Aber ich könnte ja rein theoretisch diese Anlage auch einfach zurückversetzt nicht vorne auf der Brüstung aufhängen, sondern zurückversetzt auf meinem Balkon.
Das geht. Also wenn du den Platz nicht brauchst, die meisten Städte, also mein Balkon wäre viel zu klein, den könnte ich da nicht mehr nutzen. Aber wenn du genug Platz hast, da kann der Vermieter nichts sagen. Also wenn du es einfach innen aufbaust, da kannst du ja machen, was du willst. Das geht.
Ein breites Grinsen an meinem Gesicht. Ich habe gerade eben Geld verdient.
Du hast Geld verdient?
Ja klar.
Wieso?
Ja, voll easy. Ich baue das Ding auf und schon habe ich Geld verdient, weil ich weniger Geld ausgebe.
Ja, verrückt.
Geil, die Sonne.
Ja. Und das Ding ist ja, du kriegst Förderung. Du kriegst in Berlin, du bist ja Berliner, kriegst du 500 Euro einfach so vom Staat geschenkt. IBB, ich schicke dir nachher einen Link. Und auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, gibt es auch 500 Euro. Und in ganz vielen anderen Kommunen gibt es zwischen 50 Euro und 750 Euro bezuschusst dazu. Und die meisten Fördertöpfe sind überhaupt noch nicht geleert, weil die Leute keine Ahnung haben.
Für was? Nur weil ich es aufhänge?
Na, als Zuschuss zum Kauf des Balkonkraftwerks. Das heißt, in Berlin kriegst du unser Sonnelier, so heißt unser Balkonkraftwerk, quasi for free. Du kriegst 500 Euro vom Staat, machst so kurz einen Förderantrag und danach kriegst du das, musst du einfach den Beleg, den Kaufbeleg einreichen und die geben dir die 500 Euro.
What?
Ja, it's for free. Und trotzdem nutzen nicht genug Leute diesen Fördertopf.
Das ist ein absoluter No-Brainer.
Ja.
Ich zahle nichts dafür und verdiene dann hinterher auch noch Geld damit.
Genau. Und selbst wenn du keine Förderung bekommst, amortisiert sich das nach 5 bis 6 Jahren und danach, die Dinger haben 15 Jahre Produktgarantie, kannst du 10 Jahre noch wirklich Geld sparen. Also es ist verrückt.
Krass, ich habe wirklich was gelernt. Ich komme ganz langsam zum Ende.
Ja.
Ich bin dir sehr dankbar dafür, für das, was du mit mir geteilt hast, weil ich gerade echt so innerlich Schnappatmung hatte. Was glaubst du, wo wir in 10 Jahren stehen, was das Thema angeht?
Energiewende und jetzt Balkonkraftwerke.
Beides. Ist ja miteinander verwoben, oder?
Ja. Ist echt schwierig. Ich kann eher meinen Wunsch äußern, glaube ich. Und ich wünsche mir, dass sich einfach das Stadtbild komplett verändert. Und das ist auf allen Ebenen. Das ist jetzt nicht nur die Energiewende, sondern alles greift ineinander, alles miteinander verbunden. Aber du wirst das Stadtbild nicht mehr erkennen. Idealerweise siehst du überall Solarpanels. Du siehst überall Fassadenbegrünung. Alle Häuser sind grün und dazwischen sind nur diese schwarzen Paneele zu sehen. Du hast kaum mehr Autos in der Stadt. Das heißt, Leute fahren Fahrrad oder irgendwie E-Bikes und so weiter. Die Wohnungskonzepte sind alle aufgebrochen. Es gibt viel mehr Community-Räume. Es gibt nicht mehr diese isolierten Kleinfamilien-Wohnungskonzepte, sondern viel mehr Häuser. Wände werden durchbrochen. Die Häuser werden komplett anders gebaut und gedacht. Und wir leben viel mehr als Community und als kleines Dorf oder viele kleine Dörfer in einer Stadt und helfen einander, stecken alte Menschen nicht mehr in Altenheime, sondern sie sind Teil unserer Community. Die kümmern sich, wir helfen uns gegenseitig. Kindererziehung ist nicht mehr so isoliert, sondern wir sind als Gemeinschaft da. Ach, da komme ich richtig in Schwärmen. Das ist so eine Gesellschaft, von der ich träume und hoffe, dass sie in der Stadt möglich ist, weil wir können nicht alle aufs Land rausziehen. Es ist auch ökologisch eigentlich in der Stadt teilweise zu wohnen, in Gebäuden, die schon da sind. Und ja, einfach alles anders denken und wie gesagt, man erkennt es. Wenn man in diese Stadt kommt, meine Traumstadt, wird man es sofort sehen. Das ist so, okay, hier bin ich woanders. Und das ist ja nicht total unmöglich. Paris macht es gerade vor, die gehen ja einen krassen Weg. Wenn du dir irgendwie Kopenhagen anschaust, wie das allein irgendwie Fahrradwegen und so weiter. Ich will einfach ein anderes Flair, wenn ich in eine Stadt komme, in eine deutsche Stadt, in eine europäische Stadt, egal in welche Stadt irgendwann mal, aber irgendwo muss es anfangen und why not here?
Schönes Schlusswort. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Mit welchem Song? Meinst du jetzt den Titel oder? Mhm. Oder spielst du danach einen Tong?
Spiel ich den jetzt schon ein.
Also ich weiß nicht, ob das irgendwie passend ist, eher lustig, aber ich höre gerade auf Dauerschleife Texas Hold'em von Beyoncé.
Okay.
Weil die wirklich ein Genre durchbrochen hat. Also ich habe ja kein Country gehört, aber wenn Beyoncé Country macht, dann ist das so geil. Und das ist so, ich mag dieses Revolutionäre daran, irgendwas zu nehmen
und was ganz anderes zu machen. Und damit, ich glaube, sie ist die erste schwarze Künstlerin, die Nummer 1 ist in den Country Charts. Und das ist, I like that. Und jetzt tanze ich Country, immer das verrückt.
Danke für deine Zeit.
Sehr gerne, danke für die Einladung. There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We Texas, ain't no hold 'em. Hey, lay our cards down, 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 down. So pack your letters, throw your keys out. Hey, stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.